Ja, super. Ich freue mich, dass ich hier bei euch in Marburg sein darf und an diesem Sonntagmorgen zusammen mit euch Gottesdienst zu feiern. Das Thema heute ist ja Gastfreundschaft und ich weiß nicht, die hier in der Gemeinde sind, kennen ja die Themenreihe und wissen schon, dass das Thema kommt, was ihr euch bei diesem Thema gedacht habt. Also ich war jetzt die Tage noch bei Markus Heide zum Mittagessen und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wer sich das Thema ausgedacht hat, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, über dieses Thema zu predigen. Ich habe mir gedacht, was soll man denn dazu sagen? Ich meine, man lädt jemanden ein, man kocht ein Essen und das ist eigentlich so Gastfreundschaft, habe ich mir oft gedacht. Und als ich dann angefangen habe, die Bibel mal auf dieses Thema hin so ein bisschen durchzulesen, habe ich gemerkt, wow, das ist ein Riesending und da steckt wahnsinnig viel dahinter. Und es hat mich selber nochmal komplett neu herausgefordert, dieses Thema. Und ist einfach mein Gebet, dass Gott euch da heute auch berührt und da einfach auch nochmal neue Dinge zeigt, wie wir auf Menschen zugehen können. Ich würde gerne am Anfang noch mit uns beten, bevor ich dann in die Predigt einsteige. Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Und Jesus, dein Wort hat Kraft, dein Wort hat Leben, dein Wort verändert Leben. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns jetzt offene Herzen schenkst. Herr, dass du, dass wir unsere Herzen einfach öffnen können, dass wir uns einlassen können auf dich, auf dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen von uns heute redest, dass du uns herausforderst, ermutigst, dass du uns einfach da begegnest, wo wir gerade sind. Herr, du bist ein wunderbarer Gastgeber und du hast gesagt, du bereitest ein Mahl für uns vor, das auf uns wartet in der Ewigkeit, auf das wir uns freuen dürfen. Und wir dürfen aber hier in dieser Welt auch schon einfach Gastgeber sein für andere Menschen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns dazu heute ganz neu ermutigst. Danke, dass du das tun wirst, Herr. Amen. Ich habe eigentlich keinen Text, über den ich rede, sondern ich habe einfach mal verschiedene Verse mitgebracht, über die ich heute mit euch reden möchte. Wie ich gerade schon gesagt habe, so mein Verständnis an sich von Gastfreundschaft hat sich eigentlich immer darauf beschränkt, dass ich gesagt habe, na ja, ich lade mal Leute ein, vielleicht mal jemand aus der Gemeinde oder so und koche dann Essen. Ich habe auch einige Jahre hier in Marburg gelebt, habe mit internationalen Studenten gearbeitet und da habe ich auch ganz oft internationale Studenten einfach zum Essen eingeladen und die waren super dankbar, weil die wollten Deutsch lernen, die wollten Deutsche kennenlernen, die waren auch mal froh, einfach mal so ein deutsches Zuhause zu sehen und das war eine super dankbares Publikum, sage ich mal, und ich habe dann oft immer mit internationalen Studenten bei mir zu Hause gekocht, gegessen und natürlich auch viele Möglichkeiten gehabt, mit ihnen über Jesus zu reden. Aber ich kenne natürlich auch Gastfreundschaft ganz anders, weil ich ja als Evangelist auch vielen afrikanischen Ländern unterwegs bin, erlebe ich natürlich da auch Gastfreundschaft und das in einem ganz anderen Rahmen. Ich weiß noch damals, als ich in Malawi angefangen bin, unter den Yaos zu arbeiten, ein muslimischer Volksstamm, der noch relativ unerreicht ist. Hatte ich und meine Kollegen hat natürlich keine Anlaufstelle, wo sollen wir da übernachten? Und mein Kollege Francis, der kannte da so ein Großgrundbesitzer war das und da hat er irgendwie mal so vorsichtig angefragt, ob wir da irgendwie in irgendeiner Form da unser Zelt aufschlagen können oder so. Und dann hat er uns angeboten, er hatte noch so eine kleine Hütte da, dass wir in dieser Hütte leben können und hat dann Bedienstete für uns extra abgestellt, die dann für uns morgens ein Feuer gemacht haben, das Wasser warm gemacht haben, dass wir eine warme Dusche gekriegt haben, das ist dann voll der Luxus eigentlich. Haben uns dann eine Frau abgestellt, die für uns Essen gekocht hat. Das war auch super, aber wenn man abends um 5 dann nach Hause kommt, man muss noch ein Feuer machen, man muss noch ein Huhn schlachten und dann noch alles da über dem Feuer kochen, das ist einfach mega anstrengend, man ist müde und kaputt. Und das war total der Segen. Das war totale Gastfreundschaft für uns. Und die haben damals eigentlich ermöglicht, so dass wir diesen Beginn unter den Yaos, diese Mission da starten konnten. Wir haben heute noch ein sehr herzliches Verhältnis zu denen. Also da haben wir wirklich Gastfreundschaft erlebt, die uns ermöglicht hat, wirklich auch Mission dann unter diesen Menschen zu machen. Oder ich habe ja die einige Jahre über Äthiopien versucht, die Fulata zu erreichen. Das sind muslimische Nomaden, die aus dem Nordsudan kommen. Und die sind halt mit ihren Viehherden im Busch unterwegs. Und wir haben dann manchmal in den Dörfern oder Städten dann auch Fulata abgefangen, haben gesagt, hey, können wir nicht mal einfach in euer Dorf kommen, würden euch gerne mal besuchen und natürlich auch von Jesus erzählen. Und dann waren die mal total begeistert und ja, haben dann so einen Tag haben wir mit ihnen dann abgemacht und dann kamen meistens irgendwelche Fulater ins Dorf und haben uns dann 3 Stunden da durch den Busch geführt zu ihrem Campen, wo das dann war, weil sonst konnte man das ja gar nicht finden. Und in der Regel wurde immer ein Schaf geschlachtet. Ja, wir kamen dann zu zweit, zu dritt, aber auf jeden Fall ein Schaf. Und ich weiß noch bei einem, der nachher ein guter Freund von mir geworden ist, der Abaka, der hat einmal so mal einen Jungbullen geschlachtet. Und wir haben gesagt, ey, lass das, wir sind nur zu dritt. Ja, wer soll das ganze Vieh essen? Ja, und der hat einfach diesen Jungbullen da abgeschlachtet. Und da haben wir nachher, als wir dann zurückgegangen sind in unser Dorf, da haben wir noch so eine riesen Rinderkeule da auf der Schulter nach Hause getragen. Ja, also Gastfreundschaft, ja. Und die wollen dann immer, dass wir da übernachten. Und mein Übersetzer William hat gesagt, naja, die Gegend war nicht ganz so safe. Da gab es also auch Rebellengruppen und sowas. Und auch Stammeskonflikte. Und William war immer so ein bisschen verhalten und sagt, naja, nachts dann und so ist nochmal eine andere Nummer. Und dann haben wir gesagt, nee, bei uns seid ihr sicher und so. Und dann weiß ich wohl, dann die hatten ihre Zelte immer in so einem Halbkreis aufgeschlagen. Die Kühe waren dann immer da rum. Und dann haben wir sozusagen in der Mitte vom Camp geschlafen. Und um uns rum waren dann die ganzen Männer. Und die waren natürlich alle bewaffnet, die hatten auch Gewehre und sowas, mussten sich ja dann auch verteidigen, wenn die da mit ihrem Vieh da durch die Gegenden gestreift sind. Aber wir waren in der Mitte, wir waren besser geschützt, teilweise als ihre Frauen und Kinder, die in den Zelten um uns rum waren. Ja, aber wir waren der Gast und wir wurden geschützt. Also da erlebt man Gastfreundschaft nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ja, so ist das in der Bibel auch. Die Bibel ermutigt uns auch, gastfreundlich zu sein, Gastfreundschaft. Und das eigentliche Wort oder Gastfreundschaft, wir verbinden oft mit immer einen Freund oder vielleicht jemanden aus der Familie, aber von der Bibel her bedeutet das Wort Gast eigentlich eher Fremder oder jemand, der uns unbekannt ist. Ja, im Englischen sagt man ja Hospitality, das kommt aus dem Lateinischen, Hospitalitis. Und Hospice heißt ja eigentlich Fremder oder jemand, der mir unbekannt ist. Da kommt zum Beispiel im Englischen das Wort Hospitality, Gastfreundschaft. Ja, da geht es eigentlich in der Regel erstmal drum, jemand Fremdes zu beherbergen oder zu bewirten. Ja, oder zum Beispiel auch das Name, wir sagen Krankenhaus oder manchmal Hospital, im Englischen sagt man Hospital, das kommt auch von diesem Wort, von Hospice, von Fremden. Und Krankenhäuser sind ja von uns Christen erfunden worden, sozusagen. Das war ja eine Erfindung von Christen, die angefangen haben, sich um Kranke zu kümmern, sie zu pflegen, ihnen Essen zu kochen, ihnen etwas zu essen zu geben, sie gesundheitlich zu versorgen. Das gab es ja damals nicht. Heute selbst in Afrika, in vielen der armen Gebiete, wo ich unterwegs bin, Menschen krank sind, die liegen da in irgendwelchen Hütten und keiner hat wirklich, ich sag mal, Zeit, sich um die Menschen zu kümmern. Keiner hat Ahnung, wie man Wunden versorgt. So war das früher auch und viele Menschen sterben einfach, weil sich keiner um sie kümmert. Und die Christen damals haben diese Not gesehen und haben sozusagen diese Krankenhäuser eröffnet, wo sie sozusagen Gastgeber waren für Kranke und sich um diese Menschen gekümmert haben. Das ist eigentlich der Gedanke. Oder das Thema Hospiz hat die gleiche Wurzel, kommt auch daher. Warum haben wir ein Hospiz? Ja, in unserer Gesellschaft heutzutage, leider ist es so, sterben Menschen ganz oft in Krankenhäusern. Sie sterben nicht mehr in unseren Häusern. Ja, wir haben so, ich sag mal, unsere Gesellschaft so eine Angst vor dem Tod. Wir können mit diesem Thema gar nicht mehr umgehen, dass wir das Sterben eigentlich lieber auf die Altenheime oder auf die Krankenhäuser verlagern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, im Krankenhaus zu sterben, das ist kein schöner Ort. Und jetzt hat man Hospize erfunden, wo man Menschen nochmal ein Zuhause gibt, wo sie sozusagen den letzten Lebensweg dann, wo sie dann sozusagen in einer heimatlichen Umgebung sterben können. Das ist der Gedanke, jemanden ein Zuhause zu geben, sei es für die Kranken, sei es für die Sterbenden. Aber das ist eigentlich der biblische Gedanke von Gastfreundschaft, dass man jemanden, den man nicht kennt, einen Fremden, jemanden, der eine Not hat, dass man ihm ein Zuhause gibt, dass man ihn schützt, dass man sich um ihn kümmert, dass man ihn eventuell auch sogar pflegt. Das ist eigentlich der biblische Begriff von Gastfreundschaft. Und was heißt das jetzt für uns? Was bedeutet das, gastfreundlich zu sein? Die Bibel ermutigt uns dazu. Römer 12, Vers 13 sagt Paulus auch, bemüht euch um Gastfreundschaft. Und ich finde es interessant, was Paulus hier sagt. Er sagt, bemüht euch. Das heißt, es ist ja eine Mühe. Ich muss mir die Mühe machen, jemanden einzuladen. Ich muss mir die Mühe machen, in meinem eh schon vollen Alltag irgendwie noch Raum zu schaffen, um jemanden einladen zu können. Ich muss mir die Mühe machen, ein Essen zu kochen. Ich muss mir die Mühe machen, eventuell das Gästezimmer aufzuräumen und hinterher auch wieder die Bettwäsche zu waschen. Ich muss mir die Mühe machen, das Geschirr abzuwaschen. Das ist mit Mühe verbunden. Ja, aber Paulus sagte, diese Mühe lohnt sich. Es lohnt sich, in andere Menschen zu investieren, gastfreundlich zu sein. Und was bedeutet das? Was bedeutet das zum einen für eine Gemeinde? Wir können ja auf der einen Seite auch gastfreundlich sein, ich sag mal unter Christen selber. Und ich finde es sehr interessant, ich habe nochmal in Apostelgeschichte 2, Vers 46, da beschreibt er sozusagen, oder wird die erste Gemeinde beschrieben. Und ich möchte euch den Vers mal vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da heißt es hier von den ersten Christen, also da wird die Gemeinde beschrieben, und dann heißt es hier in Vers 46, Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Das ist interessant, also die ersten Christen hatten ja keine Gemeindehäuser wie wir. In Jerusalem gab es den Tempel, ja, da konnten die Christen sich treffen, aber in vielen anderen Städten gab es ja keinen Tempel mehr. So, wo haben sich die Christen dann getroffen? Sie haben sich in den Häusern getroffen, zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und es ist interessant, wenn man mit Menschen zusammen isst, was da auch für Beziehungen entstehen. Ja, und ich finde es sehr interessant, dass so eine Gemeinde jetzt auch zum Beispiel Christus trifft, die ein bisschen größer ist, und das Problem haben auch manche andere Gemeinden. Viele Menschen kommen hier rein und merken, die Gemeinde ist so groß, es gibt so viele Leute, die docken gar nicht an. Und dann versuchen wir, neue Gruppen zu bilden, wo solche Leute ein Zuhause finden, oder wir versuchen irgendwie noch ein Programm auf die Beine zu stellen, diese Leute irgendwie aufzufangen. Aber wir merken ganz oft, dass viele Menschen trotzdem aus der Gemeinde rausfallen, weil sie es nicht schaffen anzudocken. Obwohl wir so viele Gruppen haben und so viel Programm und so viele Dinge, wo Menschen sich einbringen können, schaffen wir es nicht, Menschen zu halten. Das geht auch vielen anderen Gemeinden so. Da macht man Evangelisation, da kommen Leute, es bleiben auch Leute in der Gemeinde, kommen ein, zweimal und dann sind sie wieder weg. Und dann sind die Christen mal total frustriert und sagen, was machen wir falsch? Ja, wir haben Leute erreicht, aber es bleibt keiner. Weil wir es nicht schaffen, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und das, was in der Regel viele Christen in einer Gemeinde hält, das sind Beziehungen. Das ist in anderen Gruppen ganz genauso. Und wie schaffen wir diese Beziehungen? Und ich glaube, dass es uns das einfach nicht gelingt, diese Tiefe und die Beziehung, die Menschen brauchen, über Gruppen zu schaffen und über zu programmen. Das ist ein Irrweg. Ich glaube, das, was es braucht, ist, dass wir unsere Häuser öffnen für andere Menschen, dass wir mit ihnen essen. Und da entstehen Gespräche, da entsteht eine Tiefe an Beziehungen, die wir einfach als Smalltalk nach dem Gottesdienst nicht hinkriegen. Und ich glaube, genau das ist es, was wir Menschen brauchen. Dass wir anfangen, unsere Häuser zu öffnen füreinander, dass wir uns nicht immer nur mit denselben treffen, mit denselben in der Ecke stehen und quatschen, sondern dass wir auch mal sagen, hey, ich lade mir mal heute nach dem Gottesdienst jemand zum Mittagessen ein, den ich schon mal in der Gemeinde gesehen habe, den ich aber überhaupt nicht kenne. Oder wo ich manchmal auch so denke, es gibt ja manchmal Situationen, wo es Menschen in der Gemeinde gibt, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, wo ich mir denke, hä, der ist komisch, hat vielleicht mal irgendwie was gesagt und hat mich da total verletzt und jetzt trage ich immer diesen Groll mit mir rum und jedes Mal, wenn ich diesen Menschen sehe, habe ich so ein schlechtes Gefühl, aber eigentlich kenne ich den gar nicht. Und wie würde das deine Beziehung zu diesem Menschen verändern, wenn du den einfach einlädst auf ein Abendessen, auf ein Mittagessen und einfach mal Zeit mit diesem Menschen verbringst, ihn kennenlernst, mit ihm redest und vielleicht sogar auch die Möglichkeit hast, mal anzusprechen, dass er dich an diesem Punkt oder so vielleicht auch völlig unbewusst verletzt hat. Das würde unsere Gemeinschaft total verändern. Und ich glaube, das ist auch das, was die Gemeinde so anziehend gemacht hat. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte ist wahnsinnig gewachsen. Auf der einen Seite durch Evangelisation, ja, aber das war nicht das Einzige. Die sind nicht alle zum Glauben gekommen, in der Gemeinde geblieben, weil Petrus da so eine coole Predigt gehalten hat, sondern es war die Gemeinschaft, die diese Menschen hatten, die miteinander geteilt haben, was diese Gemeinde zum Wachstum gebracht hat. Also auf der einen Seite glaube ich, dass Gastfreundschaft unheimlich wichtig ist für die Gemeinde, für die Beziehung innerhalb der Gemeinde, aber Gastfreundschaft ist ja auch etwas, mit dem wir Menschen erreichen können. Gastfreundschaft, so wie Jesus es versteht, geht ja in erster Linie auch darum, dass wir Menschen einladen, die wir eigentlich gar nicht kennen. Jesus hat in Lukas 14 was Spannendes gesagt. Lukas 14, Vers 12. Da geht es auch um Gastgeberschaft und Da sagte Jesus hier, er wandte sich an seinen Gastgeber und er sagt, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, auch nicht deine reichen Nachbarn. Denn sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, weil sie nichts haben, um sich zu revanchieren. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergelten. Wen lädst du ein, wenn du einen Spieleabend machst oder wenn du mal ein Barbecue machst oder irgendwie was? Wen lädst du ein? Meistens sind es doch unsere Freunde. Die bringen vielleicht nochmal jemanden Außenstehenden mit, aber in der Regel laden wir Menschen ein, die wir kennen. Ja, und Jesus sagt hier so, ey, macht's mal völlig anders. Lad mal Leute ein, mit denen du gar nichts zu tun hast. Menschen, die keine Chance haben, sich in irgendeiner Form zu revanchieren. Menschen, die dir völlig fremd sind. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, dann merken wir auf einmal, dann wird uns das so ein bisschen mulmig. Dann denken wir, naja, unser Zuhause, das ist doch unser Rückzugsort. Ja, wenn man kleine Kinder hat und man lädt sich da irgendwie einen fremden Mann ein, da denkt man sich doch, hä, das ist mir ein bisschen komisch. Das ist schon ein ordentliches Risiko, oder? Wir haben unsere schönen Häuser, alles immer toll geputzt, wir haben unsere Wertgegenstände da drin, da lädt man doch nicht einfach Fremde ein. Was ist denn, wenn die mich beklauen? Also da merken wir in unserer Gesellschaft, da tun wir uns wahnsinnig schwer mit. Aber was heißt das denn für unsere Zeit heute? Ich meine, gut, man kann natürlich jetzt einen Lahmen und einen Blinden einladen, ja, aber es gibt vielleicht auch Menschen in deinem Leben, Menschen, die gesellschaftlich am Abseits stehen. Vielleicht gibt es wirklich hier in Marburg Penner oder sowas, die du öfters mal in der Stadt siehst. Und wenn du Jesus wörtlich nimmst, dann heißt das, lad den doch mal einfach mal ein. Wie wird das deine Beziehung zu diesem Menschen verändern, wenn du das nächste Mal durch die Stadt läufst und ihn siehst? Deine Gedanken, die du über ihn hast, wie wird dich das verändern? Oder vielleicht jemand an der Arbeit, ein Arbeitskollege von dir, der vielleicht sogar eifersüchtig auf dich ist, weil du irgendwie immer Erfolg hast, der irgendwie immer gegen dich arbeitet, vielleicht heimlich oder so, vielleicht auch schon Gerüchte gegen dich gestreut hat, jemand, der dich gar nicht ausstehen kann. Was ist, wenn du so einmal in deine Familie zum Abendessen einlädst? Wie wird das deine Beziehung zu diesem Menschen verändern? Wie wird das ihn verändern? Jesus fordert uns heraus, weil diese Gastfreundschaft eine wahnsinnig verändernde Kraft in Beziehung hat. Weil es Beziehung verändert, weil es Menschen verändert. Ich bin jetzt vor 2 Jahren nach Große Fehn gezogen, habe das Haus von meiner Tante abgekauft, von meinen Großeltern. Ich lebe da in so einem kleinen Ort, wie gesagt, Moorlage. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat, kann man der Hand noch abzählen irgendwie. Es gibt eine Geschichte aus dem Ort, die mein Opa mir früher erzählt hat, die mir immer hängen geblieben ist, die immer wieder hochkommt bei mir. Das war die Zeit zum Zweiten Weltkrieg. Viele Männer sind da eingezogen worden und bei uns in Moorlage waren unheimlich viele russische Kriegsgefangene. Und die mussten damals, weil bei uns ja so eine Moorgegend ist, die haben unheimlich viele Gräben da zur Entwässerung graben müssen. Es gibt noch den Russenschlot, nennen wir den, also einen Russengraben gibt es da auch noch, also ein riesenlanges Ding, den die ganzen Kriegsgefangenen ausgegraben haben. Und dann ziemlich zum Ende des Kriegs kamen auch nochmal viele Alliierte, also amerikanische Kriegsgefangene, und die wurden einfach auf die Bauernhöfe verteilt. Es gab viele große Bauernhöfe da und die mussten dann bei den Leuten arbeiten. Und es gab, ich weiß nicht, ob das ein Cousin von meinem Opa war, glaube ich, die haben auch einen zugeteilt bekommen. Und viele von diesen amerikanischen Kriegssoldaten, die hat man unheimlich schlecht behandelt. Also viele der Bauern, das waren natürlich Feinde, die haben Deutschland angegriffen. Und die hat man irgendwo dann hinten im Stall schlafen lassen, bei den Schweinen oder sonst irgendwo, auch da, wo es kalt war im Winter. Die haben nicht viel zu essen gekriegt und so, die hat man also richtig schlecht behandelt. Und dieser Cousin von meinem Opa, die haben auch einen zugeteilt bekommen und die haben ihn aber gut behandelt. Er durfte bei denen mittags und auch zu den anderen Mahlzeiten am Tisch sitzen, hat genau das gleiche Essen bekommen, was die Leute da auch gegessen haben, hat ein Zimmer zugeteilt bekommen im Haus, also hat es auch warm gehabt und die haben den richtig gut behandelt. Und die waren aber nur kurz da, die sind irgendwann wieder abgeholt worden und als dieser Soldat abgeholt worden ist, da hat er irgendwie einen Brief geschrieben, konnte aber keiner lesen, weil er in Englisch war, und hat den einfach da gelassen. Und als der Krieg dann vorbei war, kamen die Alliierten nochmal durch diese ganze Gegend. Und die haben dann zu der Zeit, also wirklich, sind die Häuser abgegangen, systematisch, und haben eben Männer rausgeholt, von denen man wusste, dass sie Nazis waren, mit den Nazis gearbeitet haben, oder einfach auch so Männer, und hat die umgebracht, weil sie eben Feinde waren. Und dann kamen sie auch in das Haus von meinem Cousin und hatten da irgendwie zwei Männer, junge Leute, die sie da umbringen wollten. Und dann hat eine Frau diesen Brief rausgeholt und hat sie diesem Kommandanten in die Hand gedrückt und hat sich das durchgelesen. Und dann haben sie die Männer gelassen und sind weggegangen. Keiner weiß bis heute, was da drin gestanden hat, ja. Aber das Verrückte ist, diese Gastfreundschaft, die sie diesem amerikanischen Soldaten, die sie ihrem Feind gezeigt haben, hat ihn zu einem Freund gemacht, und das hat ihn das Leben gerettet. Also da steckt eine wahnsinnige Kraft, eine wahnsinnig beziehungsverändernde Kraft in Gastfreundschaft. Und Jesus selber hat das ja auch gelebt. Und ich glaube, dass diese Gastfreundschaft eine unheimlich gute Möglichkeit ist, um Menschen eben auch von Jesus zu erzählen. Jesus selber war so oft Gast bei Menschen. Und das Interessante ist, dass Jesus eben nicht Gast war bei Menschen, die ihn auf der Karriereleiter hätten boosten können, oder bei den Leuten, die ihn noch eine Predigtstelle in der Synagoge angeboten hätten. Also Jesus hat sich nicht immer die Leute ausgewählt, die ihn sozusagen geboostet hätten im gesellschaftlichen Standing, sondern er hat sich Menschen ausgesucht, die seinen Namen so in den Verruf gebracht haben. Die Pharisäer haben ihn genannt, er ist ein Säufer, und ein Verfressener, weil er mit Zöllnern und mit Sündern oder überwiegend auch mit Prostituierten isst. Also er hat sich gesellschaftlich den Menschen zugewandt, die eigentlich am Rand gedrängt waren, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Mit denen hat Jesus Gemeinschaft gehabt. Und viele von diesen Menschen sind durch ihn verändert worden. Denken wir an einen Zachäus. Jesus bleibt einfach schön und sagt: Zachäus, heute möchte ich bei dir zu Gast sein. Das hätte keiner gemacht. Zachäus war ein Arschloch. Der hat die Menschen übers Ohr gehauen. Der war total verhasst. Bei dem wollte keiner Gast sein. Mit dem wollte auch keiner in irgendeiner Form assoziiert werden, weil der konnte da einen guten Ruf verderben. Und Jesus kommt in Jericho, die Menschen rennen in die Bude ein. Der hätte überall zu Gast sein können. Beim Statthalter, beim Präsidenten, bei was weiß ich, wer da war. Und er bleibt unter dem Baum stehen und sagt: Zachäus, heute möchte ich bei dir zu Gast sein. Und diese Begegnung mit Jesus verändert diesen Mann so sehr, dass er sagt: jeden, den ich übers Ohr gehauen habe, dem gebe ich es wieder, vierfach, wenn es sein muss, und die Hälfte von meinem anderen Besitz verteile ich unter den Armen. Also da steckt so eine lebensverändernde Kraft in Gastfreundschaft. Und ich möchte euch heute mit dieser Predigt einfach ermutigen, in zwei Richtungen. Zum einen, nehmt Jesus mal beim Wort, Lukas 14, nehmt Jesus mal beim Wort und ladet wirklich mal in der nächsten oder übernächsten Woche einfach mal zwei oder drei Menschen ein, Lahme, Blinde oder Arme. Menschen, zu denen ihr keine Beziehung habt, Menschen, über die ihr vielleicht schlecht denkt, Menschen, die euch was Schlechtes tun wollen, Menschen, die vielleicht niemand anders haben. Lasst euch von Gott mal oder von Jesus mal jemanden zeigen und ladet diese Menschen ein. Und nutzt diese Möglichkeit, ihnen von Jesus zu erzählen. Ihnen einfach die Güte Gottes einfach nahe zu bringen, nicht nur durch Wort, sondern auch durch Tat. Und zweitens möchte ich euch herausfordern, dieses Modell der ersten Gemeinde auch nachzuleben. Ja, wir haben in dieser Gemeinde, jeder hat seine Klicken so. Wir haben alle unsere Freunde, Leute, mit denen wir gerne quatschen. Aber ich bin überzeugt, dass es hier Menschen gibt, die hier drinnen sitzen, die du nicht kennst. Menschen, von denen du nicht weißt, wie sie heißen oder wie auch immer, wo sie herkommen. Und ich möchte dich ermutigen, lad so jemanden einfach mal ein. Vielleicht gibt es auch tatsächlich jemanden, mit dem du zerstritten bist, oder jemanden, den du nicht gut abkannst, weil er vielleicht dumme Entscheidungen getroffen hat oder dich wirklich mal verletzt hast. Und jedes Mal, wenn du diesen Menschen siehst, dann kommt so ein schlechtes Gefühl in dir hoch. Lad diesen Menschen mal ein, damit wir auch hier als Gemeinde eine Familie werden und nicht nur ein Ort, wo wir zusammen Lobpreis machen, sondern dass wir wirklich Familie werden. Und das ist auch ein Ort, der Menschen einlädt, wo Menschen sich wohlfühlen. Und das ist das, wonach man sich in unserer Gesellschaft sehnt. Wir sind so individualistisch geworden in unserer Gesellschaft, dass Menschen vereinsamen. Menschen vereinsamen in ihren Wohnungen, vereinsamen in dieser Gesellschaft. Und das, wonach die sich sehen, eines der größten Bedürfnisse in unserer Gesellschaft, ist Gemeinschaft. Und wir als Christen folgen einem Herrn, der genau das auf dem Herzen hat, der neue Familien, neue Gemeinschaften schaffen will, die über gesellschaftliche Bahnen, über Vorurteile hinweggehen, über Rassismus hinweggehen, der eine Familie, eine Gemeinschaft schaffen will, die das Reich Gottes widerspiegelt. Lass dich von Jesus herausfordern. Gott segne dich. Amen.